Kapitel 8 uns angeschaut, so das Ende von Kapitel 8. Und es ging um die wahren Nachkommen Abrahams. Wenn wir der Ordnung halber sind, wären wir heute in Kapitel 9, aber wir gehen einen Abschnitt in Kapitel 8 zurück. Vielleicht nicht ganz logisch, aber wir machen es. Eine kurze Orientierung, wo sind wir eigentlich in Kapitel 8? Jesus ist in Jerusalem und es ist die Zeit des Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfest haben die Juden gefeiert als Erinnerung, wie sie in Zelten übernachtet haben, die Zeit verbracht haben zwischen dem Auszug aus Ägypten und dem Einzug ins gelobte Land. Da lag ja eine ganze Ecke dazwischen. Und sie haben es gefeiert, um für eine gute Ernte zu danken. Wir würden heute vielleicht bei uns sagen, Erntedankfest. Die haben das in einer Art gefeiert, da sind im Tempel überall Lichter angemacht worden. Alles, was da war. Alle Kerzen, alle Leuchter, so dass alles rundum hell war. Und dieses Laubhüttenfest ist eines der großen jüdischen Feste. So dass wir davon ausgehen können, dass richtig viele Menschen in Jerusalem waren. Und Jesus lehrt, könnte ich sagen, wie fast immer, wenn die Bibel darüber berichtet. Jesus lehrt und in Kapitel 8 am Anfang bringen die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Ehebrecherin vor ihn hin. Und ja, sie wollen eigentlich, dass Jesus das längst von ihnen gefällte Todesurteil bestätigt. Die Pharisäer stellen Jesus überall Fallen. Sie wollen eigentlich nur, dass er irgendwo einen in ihren Augen einen Fehler macht, den sie nachher gegen ihn verwenden können. Wir kennen die Geschichte, wie das ausgeht mit der Ehebrecherin. Und das nächste, was berichtet wird, ist eines der bekannten Ich-Bin-Worte. Und das hat mit diesem Laubhüttenfest direkt auch was zu tun, denn da geht es ums Licht. In Vers 12 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus erklärt hier den Menschen und dann im folgenden Text, dass er das Licht der Welt ist und dass er der Gesandte des Vaters ist. Er macht das auf viele verschiedene Art und Weisen. Und in Vers 30 lesen wir dann, als er dies redete, glaubten viele an ihn. Das hört sich doch fantastisch an, oder? Jesus sagt, wer er ist, und viele glaubten an ihn. Und an diese Leute wendet sich Jesus auch später, und das wollen wir uns da mal näher anschauen. Wer sind denn diese Leute da, die an ihn geglaubt haben? Und es sind Leute, die einfach um ihn herum standen, die diese ganzen Ausführungen, was er ihnen gesagt hat, vom Licht über den Gesandten des Vaters, über seine Person, dann haben sie zugehört und es sind laut Text dann, ja, nicht nur wenige, sondern viele, wenn auch leider nicht alle, die an ihn gläubig wurden. In dem nächsten Vers wird explizit erwähnt, dass Jesus sich an die Juden unter ihnen wendet. Ob es jetzt darunter noch andere Volksgruppen, andere Nationalitäten oder was gab, das steht da nicht, aber zum Zeitpunkt von so einem großen jüdischen Fest sollten wir davon ausgehen, dass die meisten Leute in Jerusalem Juden waren. Und es wird deutlich gemacht, dass Jesus sich hier, er ist ja noch in dem Bereich, wo er öffentlich auftritt, wo er öffentlich lehrt und dass er sich an die Juden wendet. Man stellt klar, dass die Juden die richtigen Adressaten für die nachfolgenden Gespräche sind. Ja, weil aufgrund des Gesetzes, was sie hatten, und der Propheten, hätten die Juden Jesus erkennen können. Sie hätten ja nur in den Propheten nachlesen müssen, schauen, was da steht und gucken, was bei Jesus passiert. Das hat er ihnen ja oft genug gesagt. Schaut einfach, was in den Propheten steht. Und Vielleicht erinnert ihr euch noch, die, die beim letzten Zeugnisabend da waren, da hatten wir uns genau dieses Gespräch angeschaut. Und es ging um die Nachkommenschaft Abrahams. Und als Jesus ihnen gesagt hatte, dass er schon vor Abraham war, da waren sie völlig empört. Denn wie sollte in ihren Augen ein nicht mal 50-Jähriger, so steht es da im Text, Abraham kennen, beziehungsweise sogar schon vor ihm gewesen sein? Und wie sieht es um ihren Glauben aus? Versucht euch doch mal vorzustellen, versucht mal für euch selbst gerade, wie würdet ihr den Glauben dieser Leute charakterisieren? Steht er in dem Text entweder unmittelbar, nachdem er geredet hatte, oder sogar noch während er geredet hatte, glaubten die Menschen an ihn. Ist also gerade erst geschehen. Glaubt ihr, dass die Leute fest im Glauben standen? Wie so ein Fels in der Brandung, ist ja so ein gängiges Sprichwort, ja, was keinen umhaut. Na, sie sind am Anfang, ja. Aber sie haben an der Stelle alle Möglichkeiten. Sie haben so einen ganz kleinen Glauben. Der Glaube ist ganz frisch, ganz jung. Und wenn ihr euch das so vorstellt, mir ist direkt ein Bild irgendwie aus der Bibel eingefallen. Was würde euch dazu einfallen? Vielleicht habt ihr nicht diesen Gedanken, mir fiel direkt dieses vierfache Ackerfeld ein. Ja. Wo der Same erstmal ausgestreut wird, der Same, der auf den Weg fällt und zertreten wird und die Vögel fressen, da passiert nichts mit. Aber selbst der Samen, der auf einen Felsen fällt, geht ja erstmal kurz auf und verdorrt dann, weil er kein Wasser kriegt. Dann ist da der Samen, der unter den Dornen kommt, der wird sogar ein bisschen größer, aber wird dann von den Dornen erstickt. Nur das, was auf guten Boden fällt, das bringt nachher hundertfach Frucht, heißt es. Und wie geht das mit dem Glauben bei diesen Frischgläubigen aus? Wissen wir das? Die, die beim letzten Zeugnisabend da waren, könnten das wissen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die Juden sind völlig empört, als Jesus gesagt hat, ich war sogar vor Abraham schon. Was haben sie dann gemacht? In Vers 59 lesen wir, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. In Vers 30, als er dies redete, glaubten viele an ihn. 29 Verse weiter, das sind die gleichen Leute, ja, heben sie die Steine auf, um ihn zu steinigen. Was war aus ihrem jungen, kleinen Glauben geworden? Atomisiert, weg. Nichts mehr von da. Sogar ins Gegenteil umgeschlagen. Aber zurück zu dem Text, wenn es da heißt, viele glaubten an ihn. Wir wissen jetzt, wie es um ihren Glauben bestellt war, wie es da weiterging. Und Jesus wusste das natürlich auch. Ja. Überlegt mal, wie ging es euch, als ihr ganz frisch im Glauben wart, dass euer Glaube gerade so aus dem Erdboden rausguckte. Was war euer großer Wunsch? Hoffe ich doch. Wachsen. Schauen, was Jesus will. Wachsen, ja, das hoffe ich mal. Das wäre eigentlich das, was er sich wünscht, ja, dass wir vorwärts kommen. Aber so weit sind diese jungen Gläubigen halt eben gar nicht gekommen. Die Frage ist, was kann ich tun, damit es mir nicht so geht wie diesen Juden? können die Leute tun? Und Jesus gibt den Juden damals direkt die Antwort. Er sagt es ihnen und heute können wir es in seinem Wort nachlesen, nämlich in Vers 31. Da sagt Jesus, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Naja, das ist doch genau das, was wir uns als Junggläubige wünschen, oder? Sogar als Glaubenserwachsene wünschen wir uns das doch, oder? Dass Jesus sagt, du bist wahrhaft mein Jünger. Das ist doch eigentlich ein tolles Lob. Aber was heißt das denn, wenn ihr in meinem Wort bleibt? Wenn wir einfach nur die Worte wörtlich nehmen, ich kann doch nur in etwas bleiben, wenn ich in etwas drin bin, oder? Ich kann ja nur in einem Zimmer bleiben, wenn ich in dem Zimmer drin bin. Ich kann nur in dem Auto bleiben, wenn ich in dem Auto drin bin. Also, ich muss also in sein Wort rein, um in seinem Wort bleiben zu können. Das ist die Frage, wie komme ich in sein Wort rein? Und wie kann ich dann da drin bleiben? Natürlich wissen wir, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ja? Des Gottes, heiliges, lebendiges Wort. Das sollten wir uns ruhig ab und zu bewusst machen, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen. Klar nehmen wir ein bedrucktes Buch mit bedruckten Seiten in die Hand, aber es ist Gottes Wort. Und dieser Vers ist mal aufgeschrieben, kein Aufruf zu einer täglichen Bibellese. Nochmal, dieser Vers ist kein Aufruf zu einer täglichen Bibellese in der Art, ich lese morgens meine Bibel und abgehakt. Und wenn ich das jeden Morgen mache, könnte ich ja sagen, ich bleibe da drin. Aber das ist nicht hier gemeint. Und doch ist die tägliche Bibellese die Basis und der Anfang davon. Denn es geht darum, den Text nicht nur zu lesen, sondern da einzutauchen. In die Situation, in die Umstände. Und da hilft schon ein kurzes Gebet vorher. Herr Jesus, ich will jetzt dein Wort lesen. Zeig du mir, was da für mich drinsteht. Wir können die Querverweise in der Bibel nutzen. Viele Bibeln haben einfach die Querverweise. Das ist manchmal schwierig, wenn man das morgens macht. Man hat ja nicht so viel Zeit. Wir können den Text vielleicht ein zweites Mal lesen. Die Aufgabe ist einfach, nimm Gottes Wort in dich auf. Darum geht es. Wir hatten mal den Bibelraucher hier. Der hatte halt seine spezielle Art, die Bibel in sich aufzunehmen. Auch das ist hier nicht gemeint. Ja. Aber Gottes Wort aufnehmen. Manche nutzen einen Bibelleseplan. Ja, ich auch. Das ist ein guter Leitfaden. Aber es birgt auch ein Risiko, finde ich. Wir Menschen, insbesondere wir in der heutigen Welt, die ja immer so strukturiert sein müssen, ja, wir neigen dazu, irgendwelche Listen abzuarbeiten. Ich mache meine Bibellese morgens, Haken dran, Pflicht erfüllt. Das ist nicht gemeint. Auch wenn wir haben einen Zeugnisabend heute Abend. Mir geht das so, wann immer mich so ein Text richtig fesselt und ich in die Querverweise einsteige und ich vielleicht noch irgendwo sogar dann noch einen Kommentar mir raushole und da drin lese. Es ist einfach, ja, es geht viel mehr Zeit weg. Ich glaube, Luther hat es mal gesagt, Zeit mit Jesus verbracht ist nie verlorene Zeit. Und wann immer ich so einen Morgen hatte und ich dachte hinterher, du wolltest eigentlich schon eine halbe Stunde im Büro sein. Es passieren Dinge, die sind einfach nur total cool. Da werden Meetings abgesagt, da fallen Sachen aus, da werden Sachen gar nicht mehr auf die Tagesordnung gebracht, Dinge, die ich eigentlich hätte morgens bearbeiten wollen. Ich hatte keine Zeit, weil ich in der Bibel gelesen habe. Aber es war auch nicht wichtig. Und selbst wenn ich dann von meinem Bibelleseplan völlig abweiche, weil ich mich viel zu lange mit ein und derselben Stelle aufhalte, dann steige ich irgendwann später wieder im nächsten Kapitel ein. Das Geheimnis ist, finde deinen Rhythmus, der dir gut tut. Und du wirst merken, wenn du immer tiefer in Gottes Wort eintauchen kannst, dass du wachsen wirst. Man könnte sagen, Bibellesen hat was mit Geometrie zu tun. Ja, je länger ich lese, Zeit, und je tiefer ich in den Text eintauche, indem ich Querverweise lese, indem ich Kommentare lese, und je mehr ich mich nach oben ausstrecke, das Ganze vor Jesus bringe, dass er mir den Blick dafür gibt, was er überhaupt sagen will, desto größer wird der Raum sich für mich eröffnen, ja, wo ich mit Jesus bin. David Guzik hat mal eine bemerkenswerte Aussage in der Predigt gemacht, da ging es auch um das Bibellesen. Ging es nämlich darum, und er sagte, was immer du tust, was immer du gerade tust in Bezug auf Bibellesen, tu mehr. Wir glauben manchmal, das ist so ein Kapitel lesen und gut ist. Und dann können wir ein bisschen verstehen, was Jesus hier meint. Denn je größer dieser Raum durch das Lesen, durch das Eintauchen und durch das Ausstrecken wird für mich, ja, desto mehr wird dieser Raum mein Leben bestimmen und wird auch umso mehr mein Leben verändern. Und der Umkehrschluss ist, desto weniger werde ich Raum für andere Dinge haben. Ja? Dinge, die mir nicht gut tun, werde ich immer weniger Zeit für haben. Ja? Beispiel: Ich kann die 10 Gebote in wahrscheinlich 3 Minuten lesen. Ich kann aber auch über jedes Gebot eine ganze Gebetszeit machen, eine ganze Predigt machen, da eintauchen, was Jesus damit meint. Und wenn ich mich morgens damit beschäftigt habe, du sollst nicht lügen, damit es mir schwerfallen nachher in der Steuererklärung, dann komme ich zu der Rubrik Entfernung zum Arbeitsplatz. Naja, ich gebe mal 80 Kilometer an, auch wenn ich weiß, es sind nur 19. Das wirst du gar nicht wollen, weil der Raum immer größer wird. Ja? Wenn du dich damit beschäftigst, du sollst nicht schlecht falsch Zeugnis reden, wieder deinem Nächsten. Und du bist bei deinen Arbeitskollegen und auf einmal wird über einen Kollegen hergezogen. Da wirst du merken, das willst du eigentlich gar nicht mehr. Ja, dann wirst du den Kollegen vielleicht sagen, Leute, der hat vielleicht nicht alles richtig gemacht. Aber ich will jetzt nicht darüber herziehen. Der Raum mit Jesus wird immer größer und er wird dich verändern. Und wenn du diese Dinge spürst, wie ich will nicht lügen, das ist falsch. Das ist der Heilige Geist, der dann zu dir spricht. Das ist nicht irgendwas, oder habe ich mich daran erinnert, sondern wenn dieser Raum immer groß wird, gefüllt wird mit dem Heiligen Geist, dann wird er auch zu dir reden und wird er zeigen, er wird dich verändern. Und das ist das, was Jesus hier meint, wenn er sagt, dass wir in seinem Wort bleiben sollen. Wir sollen nicht nur einfach die Bibel lesen, sondern wir müssen eintauchen, ihm immer mehr Raum in uns geben. Hey Jesus, da möchte ich dich für uns hier bitten, für alle die hier sitzen und zuhören. Möchte ich bitten, Herr, für unsere Gemeinde, möchte ich bitten für mich, Herr, dass der Raum in uns, in dem du regierst, immer größer wird. Erfülle du diesen Raum mit deinem Heiligen Geist. Sprich du dann zu unserem Herzen, korrigiere du uns. Und hab du dann Freude an uns, so dass du sagen kannst, dass wir wahrhaftig deine Jünger sind. Herr, wir wollen immer mehr zu dir hinwachsen, immer mehr von dir und dem anderen immer weniger Raum geben. Amen. Ja.